People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht. Heute Sophie Bieber mit ihrer Perspektive auf ein gewinnbringendes Miteinander, Diversität, Change, Innovation, Technologie sowie vieles mehr. Und wie bei all den Themen in Statement-Socken der nächste Schritt gelingt. Und damit hallo und herzlich willkommen, Sophie. Ich freue mich, dass du heute unser Gast bist.
Hi Lukas, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Wie war die Anreise nach Heilbronn?
War gut. Kleiner Stau, aber haben wir alles geregelt.
Davon gehe ich ganz fest aus, dass du das regelst, denn Machen ist fester Bestandteil deiner DNA, das kann man definitiv sagen, sei es bezogen auf dein Vorhaben, ein Buch zu schreiben, dein eigenes Sockenlabel zu gründen, da werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Du hast da, glaube ich, heute auch Socken von deinem Label an, was da draufsteht, interessiert mich gleich. Du hast aber auch ansonsten sehr, sehr viele HR-Themen in Unternehmen getrieben und das letztlich auch mit einer sehr großen Konsequenz getan. Das war unter anderem im Automotive, im Pharma, im Tech-Bereich auch immer in leitenden Funktionen der Fall. Und deine bislang längste Station hattest du bei SAP. Hier warst du insgesamt 9 Jahre beschäftigt, davon knapp 2,5 als Head of Global Employer Branding. Und mittlerweile bist du dann weitergezogen, arbeitest bei Siemens als Global Talent Acquisition Tech and Innovation Expert. Also ein klangvoller Titel, der mit Sicherheit auch eine spannende Position impliziert, über die wir auch so ein bisschen sprechen wollen. Aber das ist eigentlich ja wahrscheinlich schon ausfüllend genug für die meisten. Aber du sagst dann, nee, meine Energie ist irgendwie next level, obwohl du noch morgens deinen Kaffee trinkst. Ich habe dir gerade einen angeboten, den wolltest du gar nicht. Und dementsprechend, ja, machst du noch ganz viel weiteres. Neben dem Sockenlabel hast du auch noch deinen Hund, der dich einfach auch sehr schön in deinem Leben begleitet. Hast sogar die Ohren tätowiert, bist Autorin, Speakerin. Also da ist auf jeden Fall einiges an Passion spürbar. Und dein Antrieb, den du auf LinkedIn formulierst, der heißt Fearlessly Pushing Forward. Also auch das passt dazu, was für dich, wie ich es im Vorgespräch auch erfahren habe, so ein bisschen impliziert, dass wir nach Möglichkeit ja keine Angst haben sollten vor dem, was kommt, weil wir es gestalten. Und das Thema Gestalten aufgreifend, kann man sagen, war das ja auch so ein bisschen unser Triggerpoint für den Podcast heute. Denn über die Thalisa, liebe Grüße an Sie, eine ehemalige Kollegin von mir, sind wir so ein bisschen in Austausch gekommen, dass du gesagt hast, Mensch, wir wollen vielleicht auch bei uns einen Podcast machen. Was könnten da so Bestandteile sein? Und dann haben wir gesagt, naja, Mensch, dann lass uns doch mal zusammen einen Podcast machen und das eben auch erfahren, wie das hier im People Perspectives Podcast ist. Und so sitzt du mir jetzt gegenüber. Bevor wir aber jetzt in den Podcast auch inhaltlich einsteigen, verrat uns noch mal, was auf deinen Socken steht. Und ich weiß, du stehst gerne so um 8:30 auf, hast du gesagt. Du bist jetzt kein 5 Uhr morgens Mensch. Wie bist du in den Tag gestartet? Und wie gesagt, was steht auf den Socken?
Wie bin ich in den Tag gestartet? Gegen 8:30. Ich bin, wie du sagst, ich bin kein 5 AM, 6 AM Clubmensch. Ich mag es ganz entspannt, in den Tag zu starten. Mein Hund, Gott sei Dank, gleichermaßen. Also wir peilen uns gegen 8:30 aus dem Bett. Und die Socken, sorry not sorry, ist heute auf dem Programm. Warum? Weil es so ein bisschen auch einfach mein Lebensmotto ist. Ich finde, wir sollten uns weniger entschuldigen. Nicht, weil es nicht berechtigt ist, sondern weil wir Dinge wagen müssen und dann auch einfach mal weniger aus Vorsicht handeln, sondern mehr aus Mut.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr schöne Perspektive, die du heute in den ja fast gleichnamigen Podcast People Perspectives auch einbringst. Wir haben gesagt, wir stellen den Talk heute unter die Überschrift Perspektiven, die dich aus den Socken hauen. Und eine Perspektive, für die du ja auch sagst, sorry, not sorry, die verarbeitest du ja auch irgendwie so ein bisschen in deinem Buch, was das Ende toxischer Männlichkeit heißt. Als ich den Titel gelesen habe, muss ich sagen, so als Mann habe ich schon auch gedacht, was meint sie jetzt mit dieser toxischen Männlichkeit und woher kommt der Antrieb, da so ein Buch zu schreiben?
Also zunächst, toxische Männlichkeit heißt natürlich nicht, dass Männer toxisch sind, sondern toxische Männlichkeit, es gibt super viele Definitionen in meinen Worten, heißt, dass Männlichkeit oft toxisch geprägt wird. Das heißt, es gibt so ein Idealbild, in das Männer gefühlt reinpassen müssen und dann gibt es eben das Parallelbild von Frauen eben auch. Das so bedeutet, ich sag's jetzt mal ganz platt, Männer dürfen nicht weinen, Männer müssen immer hart sein, dürfen keine Gefühle zeigen. Der Mann ist so viel wert wie sein Gehaltscheck. Du musst eben in dieses Bild passen, was aus, das erörter ich in dem Buch auch, aus so Kriegsgenerationen geprägt wurde. Ja, dieses stoische, kalte, harte, um ein richtiger Mann zu sein. Ja? Und wenn du das nicht mitbringst, dann wird's abgewertet. Und dann bist du kein echter Mann, dann bist du nicht männlich genug, dann bist du ein Mädchen. Ja? Run like a girl, fight like a girl, talk like a girl. Wird als Beleidigung oder zumindest so zum Aufziehen ja auch gerne benutzt. Und genau das kritisiere ich. Also nicht nur ich, sondern ich bin Teil dessen, dieser Bewegung, die das kritisiert, weil ich nicht finde, dass das zeitgemäß ist, weil ich finde, dass das nicht fair ist, niemandem gegenüber, und dass dieses Bild, was wir da lange idealisiert haben als Gesellschaft, revolutioniert werden muss und weiterentwickelt.
Und das heißt, so das Thema Run Like a Girl zum Beispiel, das bespielst du ja auch relativ stark, auch in einem deiner Posts. Und damit drückst du ja einfach aus, ja, man kann stolz drauf sein. Also da ist im Endeffekt gar nichts dabei, in diese Kategorisierung zu gehen. Oder wie kann man die Statements auf deinen Socken zum Beispiel auch verstehen?
Also stolz drauf sein, ja, aber ich finde auch normalisieren erstmal. Also ich finde, wir sollten die Wertung rausnehmen aus, du bist, ne, das machst du wie ein Mann oder das machst du wie eine Frau, weil per se, es gibt Frauen, die wahnsinnig schnell rennen. Es gibt Frauen, die wahnsinnig schlecht rennen. Ich bin keine Läuferin und ich werde eine Läuferin sein. Bei mir ist es sicherlich anders als bei einer Olympialäuferin. Ja? Aber es gibt Olympialäuferinnen und Olympialäufer. Und genauso sind eben Stärke oder gute sportliche Leistungen oder irgendwelche intellektuellen Leistungen, die haben kein Geschlecht. Und ich finde, da müssen wir erstmal wegkommen und diese Wertung komplett eliminieren und dann das Individuum sehen und die Stärken und die Schwächen und nicht eben ja, vorher sagen, du bist jetzt diese Kategorie Mensch, deshalb ist das deine Stärke und das deine Schwäche.
Finde ich total spannend, weil das auch so ein bisschen meine Philosophie oder mein Problem mit dieser gewollten Diversity oft in Unternehmen ist, weil in dem Moment, wo wir sagen, wir brauchen Diversity, was sehen wir trotzdem nicht den Mensch, sondern machen ihn ja an Kategorien fest. Also da geht es dann darum, gewisse Quoten zu erfüllen, aber wir sehen gar nicht den Menschen, machen Punkte salient. Und ich sage immer, ein Mensch, der keine Vorteile hat, der denkt gar nicht in diesen Schubladen, sondern sieht den Mensch. Wie stehst du zu der Haltung?
Ja, aber. Also prinzipiell, ein Mensch, der keine Vorurteile hat, würde das nicht sehen. Das stimmt, aber wir haben alle Vorurteile. Also es gibt keinen vorurteilsfreien Menschen. Und das heißt nicht, dass wir das nicht versuchen. Also ich versuche auch, mich möglichst frei zu machen von Vorurteilen. Dennoch leben wir in einer Welt, die sexistisch ist, die rassistisch ist. Wir werden großgezogen in einer Sozialisierung, die von Vorurteilen lebt. Und gewisse Vorurteile sind ja auch angeboren. Ja? Und das ist ja auch gut so. Also sprich, Angst vor wilden Tieren ist angeboren. Und das ist, hatte wirklich auch seinen Zweck. Ja? Wenn da irgendwie ein Tiger oder ein Bär kommt, ist es ganz gut, wenn du Angst bekommst und wegrennst. Dementsprechend, dass Menschen Vorurteile haben und eben auch, ne, wenn du was siehst oder wenn du was hörst, das ein Gefühl in dir auslöst, ist menschlich und normal. Und ich glaube, zu sagen, ich bin vorurteilsfrei, ist einfach vermessen, weil das funktioniert nicht. Was wir aber tun können, ist, die Vorurteile bei uns zu challengen. Das heißt, um jetzt nochmal zwei Schritte zurückzugehen, ich bin insofern bei dir, dass ich sage, wir sollten nicht Menschen kategorisch in Schubladen einteilen und sagen, wir brauchen jetzt Diversität, weil wir brauchen genau diese Art Mensch. Was wir aber sehr wohl sehen sollten, ist, dass wir Bias haben und dass wir andere Perspektiven wertschätzen und dass wir davon wahnsinnig profitieren können.
Die unterschiedlichen Perspektiven sind es auch da wieder, die irgendwie dann ja harmonische Klänge letztlich ergeben. Auch das werden wir gleich noch so ein bisschen vertiefen. Jetzt ist das Buch ja im März 2024 erschienen und ich könnte mir vorstellen, genauso wie es mir mit dem Titel ging, gab es irgendwie wahrscheinlich auch viele Reaktionen, vielleicht auch viele Vorurteile. Dann haben die Leute es gelesen, sich damit auseinandergesetzt, vielleicht auch ihre Meinung revidiert, weil du sagst ja auch, Schluss mit Alpha-Tierchen in der Unternehmenswelt. Das ist ja so ein bisschen das Thema, was da eben auch reinkommt. Wie waren denn die Reaktionen auch aus deinem Umfeld?
Du bist nicht alleine mit diesem ersten Gefühl, ja, und das ist ja auch eine bewusste Handlung gewesen. Also wenn du, ich könnte jetzt natürlich das 300. Buch auch veröffentlichen, wo es heißt, lasst uns alle nett sein, dass du damit erstmal wenig Audience bekommst, ist klar. Das heißt natürlich, die Idee von sowas ist ja, du möchtest die Message an Menschen positionieren. Das heißt, du möchtest eine Audience bekommen, dementsprechend musst du die irgendwie greifen kann. Das heißt, eine gewisse Provokation ist sicherlich kalkuliert, klar. Dieses erste Bauchgefühl, dieses Upsi, bin ich da betroffen, finde ich gar nicht schlecht. Weil wenn du das Buch gelesen hast oder wenn du dich damit beschäftigst, dann merkst du, okay, ich werde da nicht kritisiert, ich werde nicht angegangen, sondern hey, ich bin Teil dessen, der Bewegung, die es besser machen kann. Und ich rede auch ganz, ganz viel über Themen wie, warum die Suizidrate von Männern viel, viel höher ist als von Frauen, was auch dann mitbringt, dass man schaut, was passiert und vorher. Und Männer haben ungefähr circa hälftig nur dass sie Anspruch nehmen an psychologischer Beratung, wenn es Richtung Depressionen, depressive Phasen geht. Was natürlich dann, ne, wenn wir die beiden Zahlen uns anschauen, uns einen Zusammenhang gibt. Ja? Und wir sehen ganz, ganz deutlich, wie auch Männer unter der toxischen Männlichkeit leiden und wie dieses Idealbild belastend ist. Und ich habe auch ein ganzes Kapitel in dem Buch dem gewidmet, in das ich mit Männern gesprochen habe, die sagen, hey, ich bin hier in Umfeldern, ich fühle mich hier nicht wohl. Oder ich verspüre einen Druck oder ich verspüre beim Business-Dinner, ja, dass alle um mich rum der Kellnerinnen auf den Ausschnitt schauen und ich mir denke so, what the fuck? Ja. Und dementsprechend, ich glaube, erstmal Aufmerksamkeit erregen ist gut. Ich glaube, dass dann aber es wichtig ist, dass wir unseren gemeinsamen Nenner alle finden. Und die Reaktionen waren tatsächlich erstmal gemischt. Ne? Und wenn du dich mit dem Buch beschäftigst und mit der Message beschäftigst und auch selbstkritisch rangehst und sagst, okay, wo bin ich denn auch betroffen? Und jeder ist betroffen. Ja? Jeder ist so sozialisiert worden. Jeder ist in diesem Konstrukt auch geprägt worden und groß geworden, indem wir Sexismus gesehen haben und als normal erlebt haben. Und ich glaube, wenn man reflektiert und offen ist und auch zu sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht hardcore toxisch männlich, aber guck mal, diese 1-2 Themen, die ich da früher mal gesagt oder gedacht habe oder dieses Verhaltensmuster, was ich an den Tag lege, das könnte ich hinterfragen. Dann wirst du Freund werden mit dem Buch. Aber natürlich gab es auch genug Menschen, die gesagt haben, was willst du denn? Dich finde ich blöd.
Ja, aber ich finde, da gehört ja auch extrem viel Mut dazu, weil auch deine Rolle erfordert es ja gar nicht. Also du müsstest es ja gar nicht machen, diese Botschaft auch in die Welt zu tragen und dass es dir ein Anliegen ist und dass du auch so ein Thema angehst, finde ich erstmal extrem positiv, eben auch über die Socken, weil klar, wenn du eine Meinung nach außen äußerst, dann kriegst du halt auch ungefragt ein Feedback und ich sag mal so, normales Feedback ja ein Geschenk, aber es ist auch immer etwas, wenn wir jetzt im Psychologischen bleiben, wonach man eigentlich fragen sollte, will ich überhaupt ein Feedback haben und dann nimmt man das letztlich auch an. Was ich interessant finde, auch weil du es gerade angesprochen hast, die KI, das ist ja auch ein Thema, wo viele Leute irgendwie Angst vor haben, wo man aber gerade auch bei Männern sagt, dass viel mehr Interaktion auch stattfindet, also dass KI teilweise auch wie so eine Art Therapeut genutzt wird. Also dass da eben auch gerade im Depressionsbereich und so viel mehr auch in Interaktion gegangen wird. Da ist häufig so ein bisschen die Meinung, dass die KI einem tendenziell eher Recht gibt oder früher ja auch, sagen wir mal, sehr rabiate Geschichten, wie zum Beispiel auch eine Suizidalempfehlung ausgesprochen hat, wo man langsam ja auch hinkommt. Aber auch da wird der KI ja extrem viel zugetraut, ist, glaube ich, ja auch ein Thema, was dich persönlich auch in deiner Rolle sehr umtreibt.
Absolut, ja. Also erstmal, ich finde, wir sollten Angst ablegen und neugierig sein, aber auch kritisch. Ja? Und ja, wie du sagst, in meiner Rolle oder auch generell in dem, was ich mich so prinzipiell beschäftige, ist KI, Innovation, Technologie, Digitalisierung ein großes Thema. Und prinzipiell bin ich ein sehr starker Befürworter dessen, dass wir da viel erreichen können und dass wir da viel mitmachen können. Ja, also wenn du jetzt meinen ChatGPT-Verlauf anguckst, dann musst du lange scrollen.
Was ist da so drin?
Ach, alles Mögliche. Also von irgendwelchen Fragen. Ich bin vorhin auf einem Radweg und der war gestrichelt. Da habe ich gefragt, warum gibt es manche, die gestrichelt sind, manche nicht? Einfach irgendwelche Wissensfragen. Aber
warum
auch,
ist das so?
Bisschen freiwillig. Also wenn die gestrichelt sind, darfst du als Radfahrer benutzen. Wenn sie durchgezogen sind, musst du. Wusste ich zum Beispiel nicht. Hätte ich wahrscheinlich besser aufpassen müssen in der Fahrschule. Aber also von solchen einfachen Wissensfragen bis hin zu, hey, ich habe, guck mal, hier einen Chatverlauf mit jemandem und ich habe das Gefühl, dass ich da ein bisschen zu emotional jetzt reagiere. Gib mir mal eine Analyse, was das Anliegen der Person ist. Gibt es irgendwas, was ich übersehe? Reflektiere mich mal. Und ein ganz toller Use Case, den ich immer wieder auch nutze mit meiner KI, ist zu sagen, okay, bei allem, was du über mich weißt, woran sollte ich arbeiten? Oder was sind Fragen, die ich mir stellen sollte? Oder was sind meine größten Potenziale? Also wirklich einfach so ein bisschen Analyse und zu dem Thema Therapie und Empfehlungen. Ich glaube, es ist immer, also wir müssen gut darin werden, das zu nutzen. Ja? Und wie du sagst, eine KI ist darauf programmiert, erstmal Dinge auch recht zu geben, wenn du genau so fragst. Ja? Und wenn du sagst, hey, findest du das auch und unterstütze mich mal. Also wenn du positive Argumente möchtest, wirst du die bekommen. Und Handling ist ganz, ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel auch mein ChatGPT, du kannst ja die Einstellung verändern. Da habe ich auch reingeschrieben, faktenbasiert, viel mit Quellen und so weiter. Gib mir nicht immer recht, challenge mich und so. Also es ist, glaube ich, eine Anwendungsfrage. Und dadurch, dass viele noch nicht so super viele Touchpoints haben, kommt man schnell in diese Schiene, in der man sagt, oh super, ich mache ja alles toll. Und ist wenig in diesem kritischen und meiner Meinung nach effektiveren Arbeiten mit KI.
Jetzt ist ein Podcast ja auch ein bisschen intimer Rahmen. Gibt es denn irgendeine Erkenntnis? Du hast gesagt, du hast auch nach dem Potenzial oder wo habe ich Entwicklungsfelder gefragt, ChatGPT, wo du sagst, das möchtest du auch vielleicht mit der HörerInnenschaft teilen?
Ja, also zwei Themen, die ich intensiver mache, seit ich viel mit KI arbeite, ist erstens nochmal einen Schritt zurückgehen und mir bewusst, also Audience Agenda nennt sich das Tool, das habe ich auch eigentlich bei einem Coaching immer gelernt, aber nie angewendet, wirklich mich zu fragen, okay, die andere Person, auch im beruflichen Kontext, ja, ich bekomme eine E-Mail, denke mir, was will der denn jetzt, was will die denn jetzt? Genau das, was will der, was will die? Einfach wirklich zu schauen, okay, ich gehe jetzt mal in die Schuhe von dieser Person rein und oder in die Socken und frage mich ganz bewusst, was ist die Situation, in der diese Person ist, ja? Und wenn ich jetzt mit meiner Change-Energie und mit meinem Juhu, lasst uns alles besser machen und toller machen und was Neues ausprobieren, Menschen begegne, die vielleicht sagen, das finde ich aber blöd, ja? Dann wirklich mal bewusster zu sagen, okay, was denkt diese Person und was ist der Rahmen? Und vielleicht hat diese Person Erfahrungen gemacht, dass in den letzten 20 Jahren so viel verändert wurde, dass sie gar keinen Change mehr ertragen kann.
Change Fatigue.
Ganz genau. Und wo kommt das her? Und das zu verstehen, weil dann kann ich besser damit arbeiten. Wenn ich verstehe, was das Thema ist und wenn ich verstehe, wo eine Person herkommt, kann ich viel produktiver und effektiver damit umgehen. Und das andere, wie du auch schon gesagt hast, ich habe immer so ein Drive, was ich da gelernt habe, was meine KIs, mit denen ich arbeite, mir immer wieder raten, ist, schlaf doch mal drüber. Und das mache ich in der Regel jetzt auch mal öfter, dass ich versuche, also ich weiß, ich habe einen Drive, ich weiß, ich habe einen Spin, aber ich weiß, ich hänge auch Menschen ab. Und nicht zu sagen, ja, dann sind sie halt abgehängt, sondern, okay, ich atme jetzt mal durch, ich schlafe mal eine Nacht drüber, ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück und mache mal nochmal holistisch so eine Schublade auf und wir gucken uns das gemeinsam an.
Also meistens dann bis 8:30 wird dann geschlafen. Genau. Das ist ja, sagen wir mal, so die Komfortzeit, wie wir auch gelernt haben. Wenn du Schritte nach vorne oder nach hinten gehst, um dieses schöne Bild auch nochmal aufzugreifen, dann tust du das ja meistens in deinen eigenen Socken. Also das ist ja eben auch etwas, wo du eine starke Botschaft hast, unter anderem Breaking Stereotypes oder Making a Difference Together. Das sind so Sprüche, die man lesen kann. Sorry, not sorry. Wie kam es im Endeffekt auch dazu? Also war das auch so ein bisschen, irgendwann kam mir dieser Sockenhype auf im Business? Man kennt ja auch diverse Happy Socks etc., also diverse Hersteller, die das gemacht haben. Wieso ausgerechnet Socken, weil man die so wechselt oder weil da zwei zueinander passen oder eben auch nicht? Was war die Motivation?
Die Motivation ist tatsächlich ganz simpel. Ich habe zwei ganz, ganz liebe Freundinnen getroffen, innerhalb relativ kurzer Zeit, die beide ein bisschen weiter weg wollen. Das Grüße an Eileen und Anna.
Grüße.
Und ich habe mir überlegt, ich will denen was Cooles mitbringen. Ich bin ein Geschenkemensch. Ne? Ich mag das gerne, Menschen Geschenke zu machen, kleine Freuden zu machen. Und ich habe überlegt, ich hätte gerne so, ne, wie du sagst, da war so ein Hype gerade. Ich liebe diese Gym Socks, diese Crew Socks. Und dachte mir, vielleicht finde ich da cooler. Und ich habe dann gesucht und gesucht und ich habe nichts gefunden, was zu denen gepasst hat. Und dann habe ich so einen Personalisierungsshop gefunden, wo man die besticken lassen konnte. Und dann habe ich gesagt, ich mache denen jetzt ein paar Socken. Und das war natürlich unfassbar teuer. Weil wenn du jetzt zwei Paar Socken besticken lässt,
dann nicht skalierbar.
Ganz genau. Und dann habe ich die denen geschenkt und die fanden die beide so cool. Und ich fand die dann auch so cool, dass ich dachte, die brauchst irgendwie. Und das ist jetzt, also das ist, wie du sagst, das ist meine Nebenbeschäftigung. Das ist jetzt kein Online-Shop, der mich reich macht. Das ist tatsächlich eher so selbsttragend. Aber ich mag die Messages und ich finde die Idee cool, dass, wenn ich ins Gym gehe, dass da ein cooles Statement drauf ist. Und ich mag das, dass Menschen das genauso sehen.
Ja, und ich finde auch, wer macht, hat irgendwie recht. Also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen mein Lebensmotto, weil psychologisch angehaucht, Freud wurde immer stark kritisiert, aber er hat halt auch starke Thesen gebracht. Und wenn du nichts machst, dann machst du auch keinen Fehler, dann kann auch nichts kritisiert werden. Also von daher finde ich den Ansatz total mutig und auch cool. Und nachher in einem Social-Media-Format wird es ja auch noch eine Rolle spielen. Was auch sehr cool ist und auch sehr schön persönlich, das liegt hier vor uns auf dem Tisch. Ich weiß nicht, ob du es gleich auch mal so ein bisschen in die Kamera zeigen magst, aber du hast uns ein Buch mitgebracht. Ich habe erst gedacht, es ist dein Tagebuch vielleicht. Wo persönliche Gedanken auch eingetragen werden. Es ist aber tatsächlich dein Klavierbuch.
Genau.
Wie kommt es dazu, auch dass es so formschön ist?
Also, ich spiele Klavier. Ich spiele Klavier, seit ich 5 bin schon. Und ich habe also ich nutze das viel als so mein Lever auch. Also mein Outlet für Stress, für wenn viel in meinem Leben passiert. Oder auch einfach abends zum Runterfahren. Also es ist einfach was ich seit ganz, ganz früher Kindheit mache. Und was mir gut tut, ja, und was ich schön finde. Und tatsächlich, wie es zu diesem Buch kam, war eine traurig schöne Geschichte. Und zwar, ich habe Klavier spielen gelernt auf einem sehr, sehr alten Klavier. Das war das Klavier, wo schon meine Mutter gespielt hat und wo meine Großtante gespielt hat. Also es ist so ein uraltes Familienerbstück und das war wirklich, wirklich alt. Und vor ein paar Jahren habe ich dann gemerkt, so, langsam geht es zugrunde mit dem Klavier. Und dann habe ich einen Klavierstimmer geholt, der hat sich's angeschaut und der sagte, ja, da ist diese Platte, diese Eisenplatte gerissen. Das wird es nicht mehr lange machen. Ne? Und das war eine Marke, die es schon lange auch nicht mehr gibt. Das heißt, du kannst ja auch keine Ersatzteile bestellen oder so. Und das wäre, müsstest du es anfertigen und das wäre unfassbar teuer und nicht mehr in Relation gewesen. Und dann habe ich kurz getrauert, weil es natürlich war so irgendwie ja, ein Stück Emotion auch. Und habe dann aber gesagt, nee, dann hole ich mir jetzt einfach dann Neues, wenn so die Trauerphase rum ist, und hole mir was richtig, richtig Schönes. Und jetzt habe ich mir so einen kleinen Mini-Flügel in Weißen geholt, der bei mir im Wohnzimmer steht. Und ich hatte früher so Zettelwirtschaft. Ne? Also ich bin eigentlich sehr chaotisch und habe meine ganzen Klaviernoten und alles, was ich so hatte, einfach irgendwie rumfliegen gehabt. Und dann dachte ich mir, nee, wenn ich jetzt so einen tollen Flügel da habe, dann bitte auch in einem schönen Buch. Und da habe ich alle meine Noten und alle meine Sachen handschriftlich übertragen.
Magst du es mal aufmachen? Kann ich die Handschrift mal sehen?
Oh, wow. Ich habe keine schöne Handschrift. Genau. Also es ist relativ easy. Also ich spiele nach Akkorden einfach. Ist jetzt keine große Kunst. Aber genau, also hier habe ich meine ganzen Dinge, die ich auf dem Klavier spiele. Und das ist, du hast gefragt, was persönlich ist. Das ist persönlich.
Ja, absolut. Vielen Dank, dass du das auch mit uns teilst. Gibt es da irgendwie einen Song, der dir besonders viel bedeutet, weil du ja auch so ein bisschen den familiären Kontext bringst? Mhm. Vielleicht auch ein Lied, was schon ein Leben lang oder über Generationen hinweg auch eine Rolle gespielt hat?
Also es gibt ein paar Lieder. Mein Vater ist vor 2,5 Jahren gestorben und ich habe relativ viel, also er mochte das auch immer sehr und ich habe relativ viele Lieder auch, die er sich so immer gewünscht hat, so, keine Ahnung, Tonsteine scherben, Rio Reiser, so in die Richtung. Und genau, da sind auch ein paar drin, die da viel Erinnerungen wieder, ja.
Ist es auch so das, was du generell an Musik hörst oder was ist da so dein Favorite?
Ich bin relativ breit aufgestellt. Ich mag keine Schlager und keine elektronische Musik. Ansonsten, also ich bin Rock-Fan, so meine erste große Liebe waren die Ärzte und sind es auch immer noch. Aber du kriegst mich auch mit so Liedermachern oder allem möglichen. Also ich sag mal, von Rock bis so Klassik ist alles dabei, außer elektronisch und Schlager. Da kann ich mich nicht mit anfreunden.
Das ist aber auch ja Geschmackssache und das muss ja dann im Endeffekt auch gar nicht sein. Wir haben gerade ja auch über deine Energie gesprochen und dass du ja wahnsinnig viel eben auch machst. Ein Bild, was ich da immer habe, ist die Lotterie des Lebens. Ja, wir haben ja irgendwie auch ein sehr großes Privileg, hier aufgewachsen zu sein. Und ich finde gerade, wenn man reist, im Urlaub ist, dann fragt man sich ja, wie wäre es da oder wie wäre es dort. Ist ja auch so ein bisschen ein Thema in deinen LinkedIn-Beiträgen, wo du auch teilweise dramatische Geschichten, die du auf der Welt beobachtest, auch verarbeitest. Hast du auch neben der Energie so das Gefühl, naja, ich muss da auch was draus machen, weil ich es einfach A kann, also weil ich es darf, man darf hier seine Meinung sagen und ich habe auch die Energie, das so nach außen zu tragen.
Mhm. Auf jeden Fall. Also dieses Privileg ist verpflichtend. Also ich finde, man muss sich, also Privileg ist immer so negativ behaftet und eigentlich ist es ja was total Gutes, wenn man es richtig nutzt. Ne? Weil was Privileg heißt, mir werden Türen geöffnet. Also mir öffnen sich automatisch Türen, die anderen sich nicht öffnen. Und ja, das sind Dinge wie, ne, wir haben hier fließend Wasser und Strom und ich muss mir keine Sorgen machen, dass mein Kühlschrank voll ist. Und wenn ich arbeitslos werde, habe ich hier ein Sozialsystem. Und wenn ich berufsunfähig werde, werde ich aufgefangen von der Gesellschaft. Das sind natürlich so erstmal, ne, so Gesellschaftsthemen. Weiterhin ist es ja aber auch so, dass ich weiß bin, dass meine beiden Eltern studiert haben, dass ich nie in Frage stellen musste, oh, kann ich mir ein Studium leisten? Ich hatte immer das Backup. Ich weiß jetzt auch noch, wenn mir irgendwas passiert, ich habe ein Sicherheitsnetz. Und das ist vieles, das haben viele Menschen nicht. Auch hier, auch nicht mehr, muss man gar nicht mal in Länder gehen, die keinen Strom und kein Wasser haben, sondern das ist auch hier. Das ist auch, wenn man sich umschaut, was Besonderes. Und ich wurde nie rassistisch angefeindet. Ich habe keine homophoben Hasstiraden bekommen. Ja? Also das sind Dinge, das ist ein Privileg. Und ich finde, dass man sich dessen sehr, sehr bewusst sein muss. Und wenn ich da durch die Tür gehen kann, dann halte ich sie auf. Und dann ist es auch meine Verpflichtung, diese Tür weiterhin zu öffnen und aufzuhalten und zu schauen, dass vielleicht jemand, der eben nicht diese ganzen Privilegien hat, mitkommt. Und dieses Bühne geben und Gehör geben und also diese metaphorische Bühne, die ich ja auch habe durch eben ein paar Follower, ja, die zu nutzen für Themen oder für Menschen, die entweder keine Stimme mehr haben oder einfach in der Gesellschaft auch nicht so gehört werden, und um Themen anzusprechen, die potenziell diese Privilegien, also das eben entsprechend nutzen, aber auch Dinge aufweichen für die, die nachkommen, und für die, die nicht so gesegnet sind, wie ich es bin, finde ich wichtig und tatsächlich verpflichtend, ehrlich gesagt, ja.
Und weil du deine Followerinnenschaft angesprochen hast, ich glaube, es sind über 23.000 so um den Dreh.
Irgend sowas, ja.
Ich glaube, gerade deshalb folgen dir eben auch viele, weil es halt auch spannend ist, weil es halt auch anders ist, weil es ja auch jetzt nicht dauernd irgendwie das Selfie von dir ist, wie du irgendwie deinen Kaffee um halb neun morgens trinkst, oder da kommt vielleicht auch mal der Hund vor, aber das ist jetzt halt nicht so dauerhaft ein Thema, sondern auch, was dir gesellschaftlich begegnet, dann deine Auseinandersetzung damit. Und da hast du auch einen sehr klaren Satz gesagt. Du hast gesagt, wir brauchen eine Gesellschaft, in der man niemanden vor den anderen beschützen muss. Das ist so auch die gesellschaftliche Auseinandersetzung. Wie ist der gemeint? Und vor allem auch, wie gelingt das?
Wie ist der gemeint? Kritisch natürlich, ja. Also es ist idealisierend und es ist auch völlig klar. Also wir haben immer irgendwelche Gefahren, und dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, in der gar niemand gefährdet ist vor niemandem, ist idealisierend und utopisch. Das ist auch völlig richtig. Aber so müssen Visionen ja auch sein. Ne? Also die Vision darf ja nicht sein, lass mal gucken, dass drei Menschen weniger irgendwie gefährdet sind, sondern die Vision muss sein, wir sind alle sicher und uns geht's allen gut. Wie gelingt das? Wenn ich das wüsste, dann glaube ich, würde ich auf ganz anderen Bühnen stehen und Dinge vorantreiben. Ich glaube, es gibt keine Lösung dafür. Und ich glaube, was wir aber jeder für sich tun kann, ist wachsam sein. Also ich habe ganz, ganz viel erlebt, auch jetzt im Rahmen dessen, ne, wenn ich solche Dinge anspreche und in den Unterhaltungen, die darauf basieren, dass Menschen so ein bisschen wachsamer werden. Und das ist so das, was auch meine Intention dahinter ist. Und wie du sagst, jeder Mensch, der da irgendwelche Social-Media-Bühnen hat, hat so ein bisschen seine Schiene gefunden, seine Nische. Meine ist es, also ich habe nicht den Anspruch, irgendwie einmal die Woche oder alle zwei Wochen irgendwas zu posten. Denn ich habe da keinen Content-Plan, wo ich sage, den muss ich jetzt einhalten, sondern wenn ich es wichtig finde. Ja, wenn ich es wichtig finde, dann nutze ich diese Bühne. Und genau dafür, um Menschen wachsam zu machen, um auch mal den Finger in die Wunde zu legen und um zu sagen, hey, schaut doch mal, also das sind jetzt vielleicht große Beispiele, ja, wenn wir jetzt gucken, hier der Partner hat sie umgebracht, ja, und wir sehen das sehr medienwirksam. Das ist schlimm, aber wir haben hier immer noch eine Gesellschaft in Deutschland, in der auch jeden, keine Ahnung, zweiten, dritten Tag, je nachdem welches Jahr du dir anschaust, eine Frau getötet wird. Von ihrem Partner, Ex-Partner, Familie. Und das mag medienwirksam erstmal jetzt als ein Beispiel kritisch sein, aber das ist das, was uns umgibt, und das ist unser Alltag. Und hinschauen ist wichtig, Mund aufmachen ist wichtig und Allies suchen. Das ist auch, ich bin ganz, ganz großer Fan davon, nicht in seinem stillen Kämmerchen zu leiden und zu sagen, da ist mir jetzt was Blödes passiert oder da war Sexismus oder da war Rassismus oder Homophobie, jetzt trauere ich und verarbeite das, sondern eben zu sprechen und zu schauen, dass man sich Menschen sucht, die einen umgeben, die es gut mit einem meinen, die gute Moral haben, und sich zusammenzuschließen und wirklich zu gucken, dass man ein gutes Supportsystem hat, um Themen anzugehen, weil alleine wird es schwierig.
Ist es auch dein Rat für Menschen, die sich, sagen wir mal, mit diesen toxischen Verhaltensweisen, die du ja auch in deinem Buch etc. beschreibst, konfrontiert sind, genau das zu tun, sich eben Vertrauenspersonen dann zu suchen? Oder wie würdest du empfehlen, das anzugehen, gerade auch in einem Unternehmenskontext?
Absolut. Also Vertrauensperson ist das A und O. Psychologische Sicherheit muss man gewährleisten. Das ist erstmal sehr, sehr wichtig. Aber dass man nicht eben verstummt und hinnimmt, also vielleicht ein Beispiel, ja. Eins meiner ersten Praktika, da war ich wirklich noch sehr, sehr grün hinter den Ohren und dachte noch, die Welt ist super positiv und niemand wird jemals irgendwie sexistisch sein, oder das gibt's ja gar nicht. da habe ich was beobachtet und das ist auch eine der Geschichten, die ich in dem Buch auch, also es sind ja auch einige von meinen Geschichten, also hauptsächlich von anderen Menschen, aber ein paar eben auch von mir. Und da habe ich gesehen, wie ein Chef eine Mitarbeiterin belästigt hat und alle so das weggelächelt haben und alle so, na so ist er halt, ne? Und da kam auch der Spruch so, naja, seine Frau zu Hause liebt ihn halt nicht mehr, hahaha. Also es wird so wirklich weggelacht und ich stand da und so, Was passiert hier gerade, ne? Und was ich gemacht habe, ist so, okay, dann ist das wohl normal, ja? Dann ist das wohl die Arbeitswelt. Und genau das ist falsch. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt diese Stimme eben nutze, die mir da gegeben wurde. Weil der Rat ist, nimm's nicht als normal. Nimm's nicht als, so ist es halt oder so ist halt die Gesellschaft oder wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du das halt runterschlucken. Sondern nimm es als, das ist falsch. Und vielleicht habe ich jetzt mit dir und mit dir nicht die Person, wo ich drüber reden kann, aber mit dir. Und such dir diese Allies, such dir diese Menschen, sprich darüber und lass sie auf gar keinen Fall einreden, dass Dinge wie Sexismus, Rassismus, Homophobie und so weiter und so fort normal sind und dass man die halt schlucken muss, wenn man erfolgreich sein möchte.
Das war jetzt die Individualperspektive drauf geblickt. Wenn wir jetzt eine Organisation, eine Unternehmung oder auch einen CEO haben, der zuhört und der sagt, ja, okay, ich finde das super, was du sagst, aber ich will es in die Breite bringen. Was sind denn da jetzt Maßnahmen, Programme? Weil ich glaube, das wird halt auch nicht über ein Diversity-Programm gelöst oder auch über eine globale Vertrauensperson, wo du sagst, dann geht mal alle dahin, weil genau das, was du ja sagst, vielleicht vertraue ich dem nicht, der nicht, dann gehe ich auf die und die Person zu. Also ich glaube, so formalisiert funktioniert das nicht. Wie würdest du denn empfehlen zu sagen, auf organisationaler Ebene, schafft man da die passenden Parameter, damit es eben auch gar nicht mehr vorkommt?
Also wie du sagst, eine Vertrauensperson, klar ist wichtig, aber wer ist diese Vertrauensperson? Vertraue ich der? Ist das jemand, wo ich ein Ticket eröffnen muss und so weiter? Das ist natürlich erstmal schwierig umsetzbar. Ja, wirklich, wer ist die Person, der du vertraust? Und auch wieder Thema psychologische Sicherheit, es redet sich immer so schön, ne? Sorg halt für psychologische Sicherheit, ja, aber wie? Ich habe auch im Buch, ja, wo ich sage, okay, das sind Themen, die ich finde, die wir machen sollten. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt meines Erachtens gerade in Unternehmen ist Konsequenzenmanagement. Also was, und also jetzt wieder zu dem Beispiel zurückgehen, als ich Praktikantin war, das, was für mich schlimm war und das, was für mich das normalisiert hat und dafür gesorgt hat, dass ich verstummt bin, war, dass alles weggelächelt haben, dass nichts passiert ist. Dass ich wusste, das ist bekannt. Also ich kann das jetzt nirgends ansprechen und jemand sagt, wow, ne? Was können wir da tun? Sondern die wissen das. Die wissen das alle. Und keiner macht was. Und das ist das Thema. Ich glaube, diese psychologische, also es gibt viele, viele Dinge, die du tun kannst, ja. Und diese psychologische Sicherheit kann sich nur dann aufbauen, wenn Menschen sehen, missachten, schlechte Moralvorstellungen, schlechtes Verhalten werden ganz, ganz, ganz radikal geahndet. Und es gibt ein Management, ein Konsequenzenmanagement und du wirst nicht, es gibt keine Täter-Opfer-Umkehr und es gibt auch kein, aber er macht doch so eine tolle Sales-Quote, das ist schon in Ordnung, sondern das ist einer der elementarsten Unternehmenswerte und so wird auch gehandelt.
Finde ich mega, weil viele Unternehmen führen jetzt irgendwie Werte ein, aber leiten daraus gar keine Konsequenz ab. Du hast dann halt gut klingende Werte, aber machst dann halt trotzdem dein Performance-Management und du fragst dich eigentlich, wo findet denn dieses starke Instrument, was Werte ja eigentlich sind, eben auch Eingang? Und wenn du jetzt die Sales-Zahlen zum Beispiel ansprichst oder die anderen Performance-Indikatoren, dann dürften die eigentlich keine Rolle spielen, wenn es eine Wertemissachtung gibt. Und das heißt, dieses Konsequenzmanagement lässt sich aber, finde ich, auch auf positive Konsequenzen ausdehnen, dass man sagt, auch wenn jemand sich super toll da verhält, vielleicht auch als Vertrauensperson eignet, auch ein Role Model bei den Werten ist und die Leistung ist vielleicht jetzt nicht outstanding, ist es aber ja trotzdem was, auf was man organisational auch sehr stolz sein kann und das eben auch mal benennt.
Auf jeden Fall. Menschen eine Bühne geben. Also Sichtbarkeit ist ganz, ganz wichtig und du wirst als Mensch immer dann ermutigt sein, mutig zu sein und Dinge anzusprechen und vorauszugehen und eine Fahne hochzuhalten. Wenn du siehst, dass Menschen, die das auch tun, erfolgreich sind und eine Bühne bekommen und ja, den Schulterklopfer kriegen für gutes Verhalten. Also nicht nur, wie du sagst, nicht nur Konsequenz im Sinne von negativ, genau. Ich schmeiß dich
die
jetzt
stille
raus,
Treppe und
ganz genau, sondern wirklich die Unternehmenswerte leben und das mit guten Vorbildern und da bewusst auch Menschen positionieren, die nicht sagen, cool, ich bin jetzt der tollste Experte, ich werde jetzt Führungskraft, sondern ich will People-Leader sein. Ich will die Person sein, die das Beste aus Menschen rausholt, die tolle Teams formt, die psychologisch sicher und dann dadurch auch high-performing sind, ja, die das bildet. Und die richtigen Leader aussuchen, den richtigen Menschen die Bühne geben. Und wie gesagt, trotz allem auch, wenn Fehlverhalten ist, gute Statements rausbringen, ja, gutes Konsequenzmanagement, Verantwortungsbewusstsein zeigen als Person, aber auch als Unternehmen.
Du warst lange bei der SAP, bist jetzt bei Siemens als Global Talent Acquisition Tech und Innovation Expert. Inwiefern ist dir sowas auch bei der Wahl deines Arbeitgebers extrem wichtig, so das Thema Werte, Kultur, Diversität, ja auch ein Rahmen, wo niemand jemanden beschützen muss, wo keine vielleicht auch toxischen Verhaltensweisen sind?
Also ist es mir wichtig? Ja, unfassbar wichtig, natürlich. Du wirst mich in keinem Unternehmen sehen, wo ich sage, ich stimme nicht mit der Moral, mit den Wertevorstellungen überein. Das ist für mich ein Teil dessen, dass ich sage, ich fühle mich wohl und ich habe das Gefühl, ich kann ich sein und ich kann mich einbringen. Having that said, auch da, man darf nicht idealisieren. Ja? Nur weil, also wir reden hier, ne, SAP, Siemens, wir reden von Unternehmen, da sind hunderttausende Menschen. Es ist immer ein Querschnitt durch die Gesellschaft und du wirst kein Unternehmen finden, wo nicht auch mal eine Person ist, die was macht, was du blöd findest. Und das ist kein Grund zu sagen, ich kündige jetzt hier. Aber, wie gesagt, wenn es elementare Dinge sind und du Dinge ansprichst und nicht das Gefühl hast, dass es ernst genommen wird und nicht das Gefühl hast, dass sich auch Dinge verändern oder dass du die Möglichkeit hast zu gestalten, das ist für mich der Punkt. Also ich brauche keine ideale Welt, aber ich brauche das Gefühl oder das Wissen, dass ich Dinge positiv verändern kann und dass, wenn mal was schief geht, richtig damit umgegangen wird.
Das finde ich auch ganz wichtig beim Thema. Ich mag den Begriff Fehlerkultur überhaupt nicht, weil Fehlerkultur, wenn du liebgewonnene Angehörige im Krankenhaus hast, dann willst du nicht, dass die irgendwie eine Fehlerkultur in der Stellenanzeige haben. Vertrauen, finde ich, ist da wichtig, weil in Vertrauen steckt ja eben auch Trauen drin. Und also dementsprechend ist das etwas, wo ich finde, wo man viel stärker eben auch drauf bauen kann. Vertrauen baut sich ja eben auch auf, weil du dann eben ganz genau das letztlich so entwickeln kannst. Was glaubst du, hat auch, weil in deinem Jobtitel steckt ja auch sehr viel Innovation und Technologie drin. Wir haben gerade schon so ein bisschen über KI gesprochen, im Sinne von, ich kann Anfragen stellen, ich kann mich auch vielleicht selbst ein bisschen validieren. Was glaubst du denn, hat auch KI für eine Kraft, gerade für Leute, die vielleicht nicht so den Mut haben, initial so rauszugehen, so aber das auch als Berater zu nutzen und sagen, wie kann ich mein Anliegen stärker vorbringen? Wie kann ich vielleicht auch für mich validieren? War das jetzt normal, die Situation aus dem Praktikum oder so, die du angesprochen hast? Also mich da auch wirklich beraten zu lassen in relevanten Themen?
Sicherlich ein gutes Tool. Ich möchte aber auch deutlich sagen, also KI darf niemals Ersatz sein für menschliche Interaktion. Ja? Also ich bin ein Fan von Therapie, ich bin ein Fan von Coaching, ich bin ein Fan von sich ein Umfeld aufbauen, das wo man sich wohlfühlt und wo man sich auch wohlfühlt, Dinge zu challengen. Und vor allem auch ein Umfeld, das dich auch challenged. Ja? Having that said, also, ja, KI so zu nutzen, ist ein ultimativer Gamechanger, würde ich sagen. Also sprich, gib mir deine Perspektive, bewerte es mal objektiv, bewerte es neutral, geh mal in die Rolle von jemandem, der die und die Meinung hat, ja, für Denkanreize, für Denkanstöße, um sich erstmal so zu finden, um ja eine Meinung zu bilden oder eine Perspektive zu öffnen, vielleicht auch einfach. Ich glaube aber nicht, dass das alles ersetzen kann und ich glaube, dass es trotzdem unheimlich wichtig ist, sich in der echten Welt mit echten Menschen auszutauschen und wie gesagt, einfach auch die Sicherheit zu haben, dass wenn ich hier was sage oder schreibe oder mache und das ist vielleicht nicht ganz so toll, dass ich weiß, eine halbe Stunde klingelt mein Handy und da ist jemand dran und sagt, überleg nochmal, war vielleicht nicht so geil.
Meiner Auffassung nach wird KI aber auch genau das ein Stück weit leisten, uns eben auch entlasten und wieder Menschliches viel stärker möglich machen, weil wir weniger mit Zusammenfassungen, mit Übersetzungen oder so beschäftigt sind, weil wir einfach da eine Unterstützung haben, die zwar nicht perfekt ist, weil die KI halluziniert ja auch ganz oft und wir müssen die Sachen uns trotzdem nochmal anschauen und menschlich bewerten, sind aber schneller, also dadurch effizienter und haben dann wieder mehr Raum, einen Podcast quasi in Persona aufzunehmen. Also das ist so ein bisschen meine Auffassung. Wenn wir sagen, toxische Männlichkeit, würde ich dich gerne auch fragen, inwiefern siehst du denn auch KI als toxisch an? Oder hast du das Gefühl, so toxische Anteile hat die gar nicht, ist eher der Umgang damit?
also die KI arbeitet mit den Daten, die existieren. Ja? Ist unsere Welt toxisch geprägt? Ja, sicherlich. Kann deshalb die KI dir auch die Dinge sagen, die toxisch geprägt sind? Auch ganz sicherlich. Und wie du auch sagst, eine KI wird auch potenziell dir viel zustimmen. Und wenn du jetzt sagst, ich finde das aber ganz blöd, dass Frauen inzwischen arbeiten und die gehören auch an den Herd, dann, wenn du richtig das promptest, wird die KI auch sagen, da hast du vollkommen recht. Von daher, ich glaube, es kann ein Verstärker sein, ja, in jede Richtung. Und der verantwortungsbewusste Umgang ist es, was wichtig ist.
Du hast ja selbst auch im Vorgespräch gesagt, dass du Smart Home technisch sehr gut aufgestellt bist, sowohl was die Kaffeemaschine etc. auch angeht. Also das ist ja auch eine Form der KI. Du hast auch vorhin gesagt, du nutzt selbst auch sehr viel KI. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen einordnen. Was machst du privat? Wo siehst du da auch die Stärken? Und vielleicht auch beruflich, wo steht ihr vielleicht auch als Siemens so ein bisschen bei dem Thema, wo sagst du, habt ihr auch irgendwie coole Sachen, die da im Umlauf sind?
Mhm. Also privat tatsächlich ist es so ein bisschen mein Alltagsbegleiter geworden. Ne? Ich frage viel nach Effizienzen. Ich frage viel nach, also Sachen, die ich früher lange gegoogelt hätte und gefragt hätte, mir überlegt hätte, wie kann man das formulieren oder das macht die KI inzwischen für mich. Die KI macht, keine Ahnung, ein Beispiel, ich habe neulich Blutwerte genommen und meine Ärztin hat gesagt, alles tipptopp. Aber ich habe gesehen, dass so eins der Werte halt nicht genau auf der Mitte waren, sondern so ein bisschen. Ne, so.
Und du bist ja schon perfektionistisch, da fragt man schon mal nach, was ist da los?
Ja, aber dann frage ich die KI und sage, okay, keine Ahnung, mein Vitamin-D-Wert ist zwar noch im coolen Bereich, ja, aber ist halt nicht ganz da, wo ich ihn hätte. Und da hilft mir die KI, auch wenn klar, dass Ärzte, Ärztinnen nicht ersetzbar sind, also um Gottes Willen, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unseres Gesundheitssystems. Aber vorbereitend, ja, also bevor irgendwas mit mir ist, da kann mir eine KI zum Beispiel helfen. Das heißt, ja, meine KI hat meine Blutwerte bekommen und hat mir gesagt, guck mal, Vitamin D, supplementier das doch nochmal und Eisen wäre vielleicht auch nicht gar nicht so schlecht. Ja. Im Alltag, also ich glaube, die Begrenzung sind nur in unserem Kopf, wo uns die KI da helfen kann. Und ich glaube, dass je mehr wir uns damit beschäftigen, wir immer mehr Use Cases auch finden. Ja. Beruflich bei Siemens, wir haben Siemens GPT und das ist auch tatsächlich mein ganz, ganz starker Begleiter im Alltag. Also ich mache inzwischen, also Sprache ist mir ja sehr wichtig, wie du vielleicht auch schon bei gewissen Themen gemerkt hast.
Brauche ich keine KI, um das zu validieren, das habe ich gemerkt.
Dennoch ist es so, dass klar, wenn du jetzt irgendwie, dein Posteingang sind 300 E-Mails, wenn du jede E-Mail selbst beantwortest und durchlesen musst und priorisieren, das funktioniert nicht, ja, dann einen Co-Piloten mal drüber laufen zu lassen oder dann eben Siemens GPT, ich schicke dir drei Stichpunkte, guck mal, hier ist die E-Mail, die ich bekommen habe, das sind die drei, meine drei Gedanken dazu. Das Verfassen, dass ich, ne, also diesen Text dann halt irgendwie schon mal mir 10 Minuten abnimmt, wenn es nur 10 Minuten oder 5 Minuten sind.
Also habe ich gar nicht mit dir, sondern mit Siemens GPT geschrieben.
Ich schaue nochmal drüber.
Ah,
okay. Aber ich glaube, dass da sehr, sehr viel Potenzial ist und dass wir, wie du sagst, ne, für genau diesen Interaktionen, die dann wirklich passieren, also ich kann dann eben auch im richtigen Gespräch mehr Zeit verbringen, als dass ich dann 300 E-Mails abarbeite und jede komplett von vorne bis hin selbst formulieren muss.
Ein täglicher Begleiter ist ja auch dein Hund. Da vielleicht A, die Frage, was hast du für einen Hund? Und vielleicht auch noch ein kleiner Denkanstoß oder Impuls, wenn wir über Bücher sprechen und wir sagen ja, die KI sagt im Endeffekt oft ja, was ein Buch ist, was ich spannend finde, das heißt Be More Dog. Das ist von Alison Davis und Hannah Mellon. Ich weiß nicht, kennst du das Buch?
Ich habe es gesehen schon, ich habe es noch nicht gelesen.
Genau, aber da ist so im Endeffekt so der Grundtenor, dass wenn ein Hund das Herrchen anschaut, dass es immer sagen würde, ja, also das wäre ihr Lieblingswort quasi beim Hund. Gehen wir Gassi. Ja, also ich glaube, du weißt ganz genau auf die Interaktion, wenn du sie jetzt im Kopf hast, was ich damit meine. Inwiefern ist Ja sagen, weil du ja die Dinge dann eben auch so stark angehst, auch etwas, wo du sagst, das ist eigentlich Teil meiner Lebensphilosophie?
Also Frage Nummer 1, was habe ich für einen Hund, den süßesten der Welt? Danke für die Frage. Nein, ich habe, jetzt habe ich dir vorhin auch schon gezeigt, ich habe tatsächlich seine Ohren, ich weiß nicht, ob man das so sieht, seine Ohren hier auch, ja, tätowiert. Er heißt Coco, er ist 5,5 Jahre alt und er ist ein Straßenköter aus Bulgarien und sieht ganz witzig aus, so ein bisschen wie so ein Riesenschäferhund, wo die Beine viel zu kurz sind. Also so ein bisschen, als hätte so ein Kind einen Hund gemalt, das ist, wir werden auch viel angesprochen. Und tatsächlich hat er mich viel gelehrt auch. Ne? Also das glaube ich, jeder, der irgendwie ein Haustier hat oder hatte, kann da ein Lied von singen. Die bringen einem schon auch ganz schön viel bei. Und dieses Ja-Sagen, ich sehe es differenziert. Ja? Also ich finde, Ja sagen im Sinne von positiv sein und im Sinne von Dinge wagen und einfach mal machen und jetzt nicht tot denken, eine ganz, ganz, ganz wertvolle Sache. Also ich finde, dass man absolut öfter mal sagen sollte, ich mache jetzt mal Bedenken kurz mal weg, ja, und wir probieren jetzt einfach mal. Und wenn nicht, gibt es halt ein Correction auf dem Kurs dann, wenn was nicht so läuft. Aber einfach mal machen, anstatt jetzt irgendwie super hart perfektionistischen Plan haben zu wollen, bevor es losgeht. Dahingehend würde ich schon zustimmen. Allerdings, die Gefahr beim Ja sagen ist natürlich auch, dass man dann sich selbst überlastet, wenn man zu jedem vor allem Ja sagt. Ich glaube, da sollte man schon vorsichtig sein. Das habe auch ich gelernt. Ja. coming from a people pleaser past. Gerade auch ein, zwei Rollen, die ich in meiner Karriere hatte, haben das schon auch supported, ja, dass man so ein bisschen in der Rolle ist, in der man die helfende Hand ist und die Person, die zu einem Ja sagt und so everybody's darling. Und da habe ich auch gemerkt, okay, das ist gar nicht so erstrebenswert. Und da auch mal Nein zu sagen und seine persönlichen Grenzen zu kennen, ist wichtig. Also summa summarum, Ja sagen, wahnsinnig wichtig in gewissen Aspekten, aber auch differenzieren können, wann man Nein sagt, ist wichtig.
Das klingt fast so ein bisschen nach Fettes Brot 1996, nach dem Song Jein, um es so differenziert einzuordnen. Jemand, der sagt Vitamin N, wir haben vorhin über Vitamin D kurz gesprochen, der Vitamin N ins Feld führt, ist Eliud Kipchoge. Das ist ja einer der erfolgreichsten Langstreckenläufer aller Zeiten. Der sagt, die wichtigste Erfolgsformel für ihn ist eben Vitamin N, weil er im Endeffekt dadurch auch ja, gelernt hat zu priorisieren, auch zu Dingen Nein zu sagen und eben auch den Fokus zu halten, was seinen Sport angeht. Was beim Sport ja auch ganz wichtig ist, dass man sich zwischendurch mal stärkt. Deshalb habe ich dir jetzt einen kleinen Glückskeks mitgebracht, den du in der Zwischenzeit auch gerne mal öffnen darfst. Und während du ihn öffnest, und darfst ruhig ein bisschen dabei gruseln.
Ich kann sagen, jetzt wird es ein bisschen laut hier.
Das ist kein Problem. So kriegt der vielleicht alle Lust auf Glückskekse. Hast du ein Lebensmotto?
Also ich habe kein richtiges Lebensmotto und ich finde auch die Idee von einem Lebensmotto gar nicht so geil, ehrlich gesagt, weil ich finde, es muss Phasenmottos geben, weil jede Phase so ein bisschen anders ist und das, womit nach man lebt, ja auch, oder das, was jetzt gerade dich weiterbringt, ja, ja auch variieren darf. Tatsächlich dieses Fearlessly Pushing Forward ist was, und lustigerweise kommt das gar nicht von mir, sondern ich habe mal einen Freund, Ex-Kollegen, Freund, Grüße gehen raus an Ansgar, gefragt, wie er mich beschreiben würde, und das war seine Beschreibung. Und das hat
das, und hat das so wahrscheinlich ohne ChatGPT?
Das ohne ChatGPT, genau, da gab es noch kein ChatGPT.
Ansgar, Mensch.
Und genau, und das war so ein tatsächlicher Moment, wo ich dachte so, wow. Also schön, dass er das mit mir konnotiert, aber auch irgendwie inspirierend für mich. Und hey, genauso will ich auch gesehen werden. Ne? Dieses, nee, jetzt nicht mehr von Angst leiten lassen, sondern lass mal machen, lass mal weitergehen.
Und ist es auch ein Tattoo geworden von euch beiden? Oder?
Das ist kein Tattoo. Ich glaube, Ansgar hat gar keine Tattoos.
Ansgar
hat
deine Challenge. Vieles Liebe für den Vorwort.
Beim nächsten Treffen.
Passt als doppelter Boden, macht ein schönes Partner-Tattoo. Oder vielleicht wird es auch der Spruch aus dem Glückskeks. Mal gucken.
Das passt tatsächlich ziemlich gut. Du musst die Veränderung sein, die du in der Welt sehen möchtest.
Ein bisschen länger.
Hat die für mich gemacht.
Oder? Dauert dann ein paar Minuten länger. Was macht der Spruch mit dir?
Ja, Zustimmung, sehr, sehr viel Zustimmung. Genau das ist ja auch das, was ich sage. Also du wirst kein Unternehmen finden, du wirst keine Welt finden, keine Gesellschaft, die perfekt ist. Das wird es nicht geben. Und wenn du sagst, es muss alles perfekt sein, damit ich mich wohlfühle oder damit ich irgendwie wo arbeiten möchte oder damit ich, keine Ahnung, Freundschaften schließe oder Beziehungen eingehe oder wie auch immer, dann wirst du lange suchen, ne? Sondern nimm was, wo du prinzipiell dahinter stehst und wo du sagst, ich bin da fein mit. Aber sei auch wachsam und sei kritisch, wenn du Dinge siehst, die dir nicht passen, und leb das vor und such dir Allies und sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest.
Sehr und ich schön. Bin froh in der kontroversen Diskussion, ob man Ja oder Nein sagen sollte, wo wir beim Jein gelandet sind, dass du Ja gesagt hast zu diesem Podcast. Und wir kommen auch langsam so ein bisschen zum Ende. Aber ich hätte Lust, mit dir noch so ein kleines Vervollständigungssatzspiel zu spielen. Das heißt, ich würde jetzt Satzanfänge vorlesen und ich bitte einfach, was kommt dir in Sinn, um den Satz eben zu vervollständigen? Mhm. Also fangen wir an mit A. Wenn man toxisches Verhalten im Unternehmen beobachtet, sollte man als erstes?
Durchatmen. Weil ich glaube, es ist wichtig, nicht reaktiv schnell irgendwie dagegen zu schießen oder sich anstecken zu lassen, in so eine Dynamik zu kommen,
die aus dann der Emotion
ganz genau, die dann noch toxischer wird, sondern durchatmen, beobachten, so ganz genau beobachten und dann eben, wie gesagt, Allies suchen, sprechen und dann schauen, was ist der richtige Weg. Also das kann ja sein, also toxisches Verhalten ist ja auch nicht immer böse gemeint. Ja? Und das kann ja auch sein, dass ich dann kurz durchatme und sage so, hey, Paul, Peter, Anja, was weiß ich was. Das war gerade nicht cool, können wir da mal drüber reden. Und das kann sein, dass du super fruchtbaren Boden findest und Dinge besser machst. Ich glaube aber, dass dieses Durchatmen wichtig ist, um eben zu differenzieren. Ist das was, wo ich jetzt in die Konfrontation gehe und das offen anspreche? Oder ist das was, was so toxisch und so schwierig ist und was ich allein nicht lösen kann, dass ich tatsächlich jemand anderen dazu ziehen muss? Ne? Und ich glaube, das Schlechteste, was du machen kannst, ist, aus der Emotion schnell zu reagieren und zu schießen.
Ja, weil dann bist du im Zweifel auch toxisch. Ja. Also weil du genau dann Dynamik, verstärkst es, dann ja. Hast du den toxischen Strudel. Und ich lieb, was du sagst, weil das ist auch immer so ein Ding, was ich versuche, Menschen mitzugeben. Zumindest wenn man mich fragt, wie würdest du reagieren, würde ich sagen, immer Zeit einräumen. Mhm. Weil wie gesagt, du kommst ja aus der Emotion und auch immer nie schriftlich. Also ich würde gerade im Unternehmenskontext, würde ich sowas nie schriftlich, würde ich immer zum Hörer greifen, würde sagen, hier, hör zu. Aber ich glaube, dieses Zeit einräumen, auch für mich ein großes Learning als sehr impulsiver, emotionaler Mensch. Von daher mega. Dann kommen wir zum zweiten Satz. Mutig zu sein lohnt sich, weil?
Weil Veränderung nur durch Mut passiert. Um beim Glückskeks zu bleiben. Ich glaube, Veränderung passiert nicht, wenn du in deiner Komfortzone bleibst. Also die passiert nur, wenn du rausgehst. Und das braucht Mut.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, bei Veränderungen auch die Kontinuität zu sehen. Weil häufig, deshalb, ich mag den Begriff Change Management nicht so, ist auch ein Leistungsportfolio-Bestandteil von uns. Und wir machen auch viele Change Management-Projekte. Ich mag nur die Überschrift nicht, weil am Ende ist es eigentlich Emotionsmanagement. Also wir haben eine unterschiedliche Reaktion auf einen Trigger und dann müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Aber es bleibt bei all der Veränderung ja auch ziemlich viel gleich. Absolut. Also wir haben auch wahrscheinlich schon vor 10 Jahren hätten wir miteinander sprechen können, wären die Mikrofone vielleicht ein bisschen andere gewesen, aber ganz viel bleibt eben im Leben auch gleich. Ja. Jetzt gehen wir nochmal eins weiter beim Thema Mut. Um aus einem Traum Realität werden zu lassen, braucht es Nebenmut.
Nebenmut. Disziplin. Auf jeden Fall Disziplin. Also nichts, was sich, keine Veränderung, die sich lohnt, kommt einfach so dahergeflogen. Und ganz, ganz wichtig, Menschen im Umfeld. Menschen, die an dich glauben, auch wenn du es gerade nicht kannst.
Und ich bin auch bei deinem Konsequenzenmanagement irgendwie gerade so gedanklich. Aber ich habe mir so gedacht, also weil das fand ich auch sehr schön, dass, und vor allem, dass wir sagen, es ist ja nicht aus einer Perspektive, nicht immer das Negative, weil es ist ja super, wenn du es positiv verstärkst. Mhm. Gerade die schwäbische Mentalität, die ist super eigentlich, aber die hat da so ein bisschen ihre Schwächen. Aber einfach auch zu sagen, hey, ich fand das mega, das hat mir Spaß gemacht, das war schön. Ich glaube, das ist auch wichtig. Also von der Disziplin und Konsequenzenmanagement, glaube ich, können wir aus dem Talk hier heute rausnehmen. Und dann noch ein bisschen persönliche Frage. Eine Sache, die du gerne früher in deinem Leben für dich erkannt hättest, ist?
Mir kommt sehr viel in den Kopf. Ich glaube, wenn ich es in einen Satz packen müsste, dann, dass die Veränderung, die sich wirklich lohnt, Zeit braucht. Und dass es sich da auch lohnt, durchzuhalten.
Sehr schön. Deshalb habe ich auch mal ganz kurz Zeit gelassen. Ich darf mich wirklich ganz herzlich bei dir bedanken, auch im Namen von Make, dass du dir die Zeit eingeräumt hast. Wir haben über den Faktor Zeit gesprochen. Ich finde, in dieser Welt, in der irgendwie alles da ist, ist Aufmerksamkeit, Zeit so das größte Geschenk, was du jemand geben kannst. Plus eben auch Vertrauen, weil da gehört ja auch viel Mut dazu, sich auch so zu öffnen, auch die verschiedenen Sichtweisen hier so letztlich kundzutun. Also dafür ganz, ganz vielen Dank erstmal an dich.
Danke dir für deine Zeit.
Ja, das ist ein gegenseitiges Geschenk, kann man sagen. Und ich fand es auch super spannend mit dir, vom Buch über die Socken, über den Hund, über deine Tätigkeit bei Siemens, KI. Ich glaube, wir haben viele Themen gestreift. Viele Themen, die aber wahrscheinlich jetzt auch mit dem Podcast noch nicht abgefrühstückt sind, um im Bild des halb neun morgens aufstehens zu bleiben. Also von daher glaube ich, wenn man auch Lust hat, sich mit dir auszutauschen, auch Teil deiner Community zu sein, man darf dich, glaube ich, sehr gerne auch auf LinkedIn kontaktieren.
Ja, unbedingt, sehr gerne. Ich bin bei LinkedIn, ich habe auch bei Insta einen kleinen Account, aber wie gesagt, man darf nicht erwarten, dass man da wöchentlich irgendwelche inspirierenden Posts bekommt, sondern what you get is what you see, right? Und ich freue mich, dass ich hier sein durfte, ich freue mich, dass ich hier eine Bühne bekommen habe und auch da wieder Wege öffnen durfte, hoffentlich für andere Menschen irgendwelche inspirierenden Anreize geben durfte. Und ich freue mich wahnsinnig, gleich mit dir Socken zu verpacken.
Absolut, das machen wir dann auch für das Lee Pushing Forward. Vielen Dank auch an Ansgar für den Spruch. Und ich finde es schön, um das abzuschließen, dass du selbstbestimmt bist bei all der KI, Algorithmus. Und es geht ja immer nur noch um Likes und Reichweite. Und wenn ich es dann poste, ich glaube, das ist eine gute Message, die kommt an, egal ob die donnerstags morgens oder freitags morgens oder samstags morgens gepostet wird. Und ich glaube, das ist auch so ein persönlicher Ratschlag, den ich in dem Fall geben will. Von daher ist man aber auch auf Feedback angewiesen. Und das wäre auch der Appell an euch, an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Wäre super schön, wenn ihr uns natürlich auch meldet, eure Reaktion gibt. Ich denke, du wirst den Podcast, wenn er dann rauskommt, auch in deinem Netzwerk teilen. Ansonsten, wenn ihr Lust habt, uns Feedback auch an Make zu geben oder an Sophie, dann natürlich auch gerne über die individuellen Nachrichtenchats oder auch pauschal an hello@make.com. Und in diesem Sinne, du hast es gesagt, ich habe jetzt die Challenge, mit dir noch Socken aufzuhängen. Freue mich darauf und vor allem auch zu erfahren, wie breit auch die Spruchpalette ist. Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch für mich einiges heute noch zu entdecken.
Ich freue mich drauf, zeige ich dir gleich.
Sehr gut, dann gehen wir jetzt Socken aufhängen und euch wünschen wir einen schönen Tag und ja, lasst die Sonne in euer Herz. In diesem Sinne, das war der People Perspectives Podcast.